Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschoner Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Es geht heute Abend um Begegnungen. Jetzt nicht so Begegnungen wie dort auf dem Bahnsteig mit diesen Gedanken, mit diesen Fragen, die man sich vielleicht stellt. Ja, kommt er überhaupt und kenne ich ihn, erkenne ich ihn und wie wird das Gespräch dann ausgehen? Sondern es geht um eine Begegnung mit Jesus. Und wir wollen anhand dieses Textes uns diese Fragen stellen und vielleicht auch hoffentlich Antworten darauf geben. Warum ist es wichtig, dass Menschen Jesus begegnen? Und weniger wichtig, dass wir Menschen Wahrheiten erzählen oder Theologie oder Gesetze und Gebote, sondern warum ist es wichtig, dass Menschen Jesus begegnen? Denn bei einem Lied heißt es, er ist das Zentrum der Geschichte. Um diesen Jesus dreht sich also alles, was Gott geschaffen hat, was Gott vorhatte. Und es dreht sich alles um diesen Jesus, wenn wir uns die Fragen stellen, um was geht's denn eigentlich in unserem Leben. In dem Text haben wir von zwei jungen Männern gehört, die theologisch gebildet waren. Die haben schon zu so einer bestimmten frommen, religiösen Gruppe gehört. Die waren gut geschult. Die wussten, wie man sich als fromme Leute zu benehmen hat. Sie kannten die Regeln und die Gesetze und die Normen. Sie wussten, und das haben sie von Johannes dem Täufer gelernt, wie man betet. Wie muss man die ganzen förmlichen Gebete halten? Wie muss ein Gebet aufgebaut sein? Wie muss man es anfangen? Was muss drin vorkommen? Und wie muss man ein Gebet aufhören? Wie betet man richtig, dass man die Garantie haben kann, dass Gott einen hört und dass Gott für einen da ist? Beten als Leistung, beten als Form, als Vorschrift, wo die Jünger, diese zwei, das Gefühl hatten, das müssen wir tun, dann hat Gott schon mit uns ein Okay, dann ist Gott mit uns zufrieden. Und falls das nicht reicht, dann wussten sie auch noch, wie man sein Leben frei hält von Sünde und von Schuld, zumindest von Äußerlichkeiten. Sie wussten, was man anrühren darf, was man berühren darf. Sie wussten, was sie essen dürfen, was sie nicht essen dürfen. Und wenn sie das gehalten haben, dann war Gott auch mit ihnen zufrieden. Man kann es ja auch noch äußerlich dann machen. Man lässt sich taufen. Und zwar nicht die Taufe, wie sie heute bei uns in der Kirche so praktiziert wird, im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wo dann etwas mit einer Zusage Gottes zu tun hat, du gehörst mir und ich habe für dich in deinem Leben Besonderes getan und habe Besonderes vor, sondern es war dort mehr so diese Taufe zur Buße. Ich bekenne, in meinem Leben ist nicht alles so richtig gelaufen. Es gibt dunkle Momente in meinem Leben. Es gibt Situationen, mit denen bin ich nicht zufrieden. Ich bekenne das, indem ich jetzt an den Jordan gehe und mich von Johannes dem Täufer einfach taufen lasse. Dann weiß ich, das ist mir alles vergeben und ich kann wieder weitermachen. Und so haben diese beiden jungen Männer zu einer Bewegung gehört, einer frommen Bewegung, von Johannes dem Täufer, dessen Ziel es war, in einer Bußbewegung die Gesellschaft und das Volk zu verändern. Man redet den Leuten ein und sagt ihnen, ihr seid schuldig, ihr habt Fehler, ihr seid sündig, bekennt das. Und wenn das alle Menschen machen würden, dann würde sich die Gesellschaft verändern. Nur eines haben die zwei Jünger dann irgendwann im Lauf der Zeit gemerkt, na, was nützt denn eigentlich die Vergangenheitsbewältigung? Was nützt es mir, wenn mir die Schuld vergeben wird, wenn die Vergangenheit bereinigt wird, wenn auch mein Leben genauso weitergeht wie bisher. Was nützt es dann, eine aufgeräumte und vergebene Vergangenheit, wenn es doch weitergeht wie bisher auch immer? Und so sind sie mit Johannes dem Täufer unterwegs und erleben eines Tages, dass dieser Johannes der Täufer auf einen bestimmten Mann hinzeigt. Der war ihnen noch gar nicht bekannt. Der ist ihnen noch gar nicht groß aufgefallen, aber dieser Johannes der Täufer zeigt auf diesen einen Mann und sagt, das ist Gottes Lamm. Und dann hat es bei den jungen Männern, bei den Frommen im Kopf angefangen zu rattern. Gottes Lamm, ja, das kennen wir doch schon alles. Das geht doch schon los mit dem Passahlamm und mit der Befreiung aus Ägypten und mit dem Opferlamm in der Wüste, mit dem Sündenbock, der wurde dann in die Wüste geschickt. Dem haben wir unsere Schuld aufgelegt. In der Wüste ist er kaputt gegangen und damit war alles in Ordnung. Theologisch konnten sie das alles einordnen. Und trotzdem waren sie jetzt herausgefordert, darüber nachzudenken, Moment, Moment, das Gottes Lamm ist und Gott da ja schon auch eingreift und was deutlich macht mit Vergebung, dann müsste sich doch vielleicht auch unser Leben verändern. Dann müsste es doch vielleicht auch möglich sein, dass wir aus diesem Hamsterrad von Schuld und Vergebung und Schuld und Vergebung rauskommen. Sie denken darüber nach, es ist der nächste Tag, der nächste Morgen, dieser fremde Mann kommt wieder. Und Johannes der Täufer zeigt wieder auf ihn hin. Siehe das Lamm Gottes. Und jetzt packt es die beiden jungen Männer. Sie sind mit dieser frommen theologischen Aussage nicht mehr zufrieden. Weil sie merken, dass diese theologische Aussage, so richtig sie ist, in ihrem Leben nichts verändert. Sie wollen jetzt der ganzen Sache mal auf die Spur kommen, der Spur nachgehen und wollen wirklich mal herausfinden, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und wie verändert diese Aussage mein Leben? Sie gehen diesem fremden Mann hinterher. Ganz einfach im wörtlichen Sinne gemeint, sie gehen ihm hinterher. Sie haben sich entschieden, ich möchte das mal jetzt nachprüfen. Ich möchte es mal jetzt genauer erfahren und wissen und herausbekommen, was hat es mit diesem Mann eigentlich auf sich? Wie kommt Johannes der Täufer dazu, so etwas zu behaupten? Sie gehen diesem Mann hinterher. Dieser Mann bekommt es mit, toppla, da laufen mir Leute hinterher. Er dreht sich um. Er sieht die beiden Männer an und dann stellt er ihnen eine provokative Frage. Was sucht ihr? Er stellt ihnen nicht die Frage, wen sucht ihr? Sondern was sucht ihr? Und da können wir uns so diese Gedanken vorstellen, der Leute dort am Bahnsteig. So ging es vielleicht auch diesen Leuten plötzlich, diesen beiden jungen Männern durch den Kopf. Ja, was suchen wir denn eigentlich? Warum sind wir jetzt eigentlich diesem Mann hinterhergelaufen? Was wollen wir jetzt eigentlich von ihm? Und das ist sicherlich auch eine Frage, die wir heute vielen Menschen mal stellen könnten und die es vielleicht auch mal nötig wäre, uns wieder selber zu stellen. Was suchen wir denn eigentlich? Was suchen wir denn eigentlich, wenn wir in einen Gottesdienst gehen? Was suchen wir denn eigentlich, wenn wir Begegnungen haben? Wenn wir Gespräche haben? Oder die Leute in unserer Gesellschaft, was suchen die denn eigentlich in ihrem Leben, mit ihrem Leben? Was ist das, was sie antreibt, wo sie nachjagen, sagen, das müssen wir unbedingt erreichen? Jesus stellt ihnen diese Frage, was sucht ihr denn eigentlich? Was fehlt dir noch in deinem Leben, hinter dem du her bist? Die beiden jungen Männer werden davon überrascht, von dieser Frage. Und ihnen fällt nichts Besseres an, zu sagen, Lehrer. Lehrer, Rabbi. Meister. Und in diesem einen Wort kommt doch etwas durch von dem, was diese beiden jungen Männer da bewegt. Zuerst einmal, wenn man sagt, Lehrer, Rabbi, heißt das, ordne mir mal meine Gedanken. In meinem Kopf, da sind so viele Ideen und Gedanken, so viele Puzzleteile, ich kriege die nicht zusammen. Wie passt es zusammen? Schuld, Lamm Gottes, Buße, Vergebung, Leben, Freiheit, Knechtschaft. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Ich krieg's nicht klar. Hilf mir mal, meine Gedanken da zu sortieren. Gib mir mal einen roten Faden, der durch mein Leben durchgeht. Gib mir mal einen Anfang, wo ich anfangen kann zu denken und dann es aufbauen kann und komme an einen bestimmten Punkt, an ein Ziel. Ordne mir mal meine Gedanken in meinem Leben. Bring mir mal Ruhe in mein Chaos, dass ich wieder mal klare Gedanken fassen kann. Und wenn Sie sagen, Lehrer, Rabbi, dann heißt das für Sie auch, Jesus, wir würden dich gern mal theologisch einordnen. Warum muss Gott ein Lamm schicken, wenn ich mich doch abtaufen lasse zur Buße? Warum muss Gott noch was tun, wenn ich doch schon meine ganzen frommen Leistungen habe? Reicht das nicht? Muss da noch mehr kommen? Ich habe doch schon alles gemacht. Jesus, hilf mir mal, dass ich dich theologisch einordnen kann in meinem Gedankensystem, in dem, was ich schon alles gehört habe, über Religionen, über Sekten, über Kirchen, über Religionsstifter und alles. Hilf mir mal, dich einzuordnen. Und somit bekennen die beiden Männer, Jesus, wir wollen von dir etwas fürs Leben lernen. Wir wollen von dir etwas fürs Leben lernen. Und darum geht's, wenn Menschen Jesus begegnen. Sie wollen etwas fürs Leben lernen. Und darum stellen sie Jesus die Frage, ja, hier war es ein bisschen blöd übersetzt hier. Kannst du den Text mal anwerfen, Phil, geht es? Moment. Wo sind wir denn hier? Nee, 38. Hier steht Herberge. Wo ist deine Herberge? Das klingt so nach Hotel und Restaurant und so weiter. Eigentlich steht dort im Grundtext die Frage, Jesus, wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo ist dein Zuhause? Wo ist dein Lebensmittelpunkt? Wo ist das Zentrum deines Interesses? Ich weiß nicht, wer von euch hatte schon mal einen zweiten Wohnsitz? 2, 3 Leute. Wie unterscheidet sich's zwischen ersten und zweiten Wohnsitz? Wer weiß die Definition? Der Lebensmittelpunkt ist der erste Wohnsitz. Und ich weiß noch, ich war in der Kaserne. Das war für mich nie mein Lebensmittelpunkt. Ja, da war mein Zuhause, auch wenn ich nur am Wochenende dort war. Aber das den Beamten auf den Einwohner melden, einem dann klar zu machen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe eine Kaserne, da bin ich nur zur Ausbildung, aber wohnen tue ich dort. Da sind meine Familie, meine Eltern, meine Freunde, meine Freundin. Da ist das der Mittelpunkt meines Lebens. Und genau diese Frage stellen die Jünger diesem Jesus. Jesus, wo wohnst du? Wo ist dein Lebensmittelpunkt? Um was dreht sich dein Leben? Um was dreht sich eigentlich dein Leben? Was bestimmt dein Leben? Wie lebst du überhaupt? Lass uns teilhaben an deinem Leben. Und genau das war die Absicht dann auch von Jesus in dieser ersten Begegnung mit Andreas und Johannes, den beiden Jüngern. Kommt, ich zeig euch, wo ich wohne, wie ich in der Gegenwart, in der Nähe Gottes lebe. Das war für die Jünger etwas ganz Fremdes. Da mal zu sehen, wie ein Mensch ganz eng in der Beziehung mit Gott lebt und das, was er sagt, was er denkt und wie er handelt, aus einer Beziehung zu Gott herausgeprägt wird. Für diese Jünger war trotz aller ihrer Religiosität und ihrer Frömmigkeit Gott fern, Gott weg. Der hatte mit ihrem Alltag ganz wenig zu tun. Das war einer, den musste man zufriedenstellen durch sein Handeln und durch seine Taten. Aber kein Gott, der unbedingt den Alltag beeinflusst hat. Kein Gott, um den sich das Leben gedreht hat, höchstens der Sonntag, wenn man im Gottesdienst zusammen war. Und jetzt nimmt Jesus diese Jünger mit und sagt, ich zeige euch mal, wie ein Leben aussieht, das von Gott geprägt wird. Wenn man sich mit dem Willen Gottes beschäftigt, wenn man sich von Gott seine Liebe zeigen lässt, wenn Gott derjenige ist, der das Leben, das Denken, das Reden und das Handeln bestimmt. Und so nimmt Jesus diese beiden Männer mit. Er sagt, kommt, kommt und seht. Kommt und seht. Jesus sagt nicht, kommt und lernt, sondern kommt und seht. Wer Jesus nachfolgt, der lernt nicht eine Theorie, der lernt auch nicht eine Theologie kennen, sondern den lässt Jesus an seinem Leben teilhaben. Das ist ganz was Wichtiges. Was man verstehen muss, auch an dieser christlichen Botschaft des Evangeliums. Wer Jesus nachfolgt, lernt nicht erst eine Theorie und eine Theologie kennen, sondern erlebt etwas, das Jesus ihn an seinem Leben teilhaben lässt. Weil die Jünger, die waren mit Jesus unterwegs, sie sind hingegangen. Und so sagt unser Text, sie waren den ganzen Tag bei ihm. Und die haben dann plötzlich gespürt, Mensch, dieses Reden und dieses Handeln und das Denken von Jesus, das passt zusammen. Der sagt nicht hü und handelt hot, sondern das war identisch. Und das hat bei diesen Jüngern Eindruck hinterlassen, in der allerersten Begegnung. Das Reden und das Handeln und das Denken von Jesus hat sie fasziniert. Nicht seine Theologie, sondern so, wie er gelebt hat. Und die Jünger haben begriffen, wenn sich unser Leben verändern soll, wenn sich unser Leben verändern soll, dann müssen wir beim Meister direkt lernen, beim Vorbild direkt lernen. Nicht bei einem Rabbi, weil ein Rabbi vermittelt nur Lehre. Jetzt Lehre mit EH geschrieben und nicht mit Doppel-E. Ein Rabbi vermittelt Lehre, Theorie, vielleicht auch Theologie. Aber Jesus vermittelt das Leben. Jesus vermittelt das Leben. Und so wie Jesus gelebt hat, kann man dann erkennen, wer er ist. Am Leben von Jesus kann man erkennen, wer er ist. Dann ist dieses Bekenntnis der Jünger dann am Ende ihrer Begegnung mit Jesus, er ist der Messias, ist das Ergebnis ihrer Beobachtungen. Und nicht andersrum. Sie haben nicht gesagt, Jesus ist der Messias und darum ist es ganz logisch und automatisch, dass er das macht. Sondern sie haben andersrum gedacht. Sie haben erstmal diesen Jesus beobachtet und dann haben sie gesagt, weil er das macht und weil er so denkt und weil er so redet und weil er so handelt, darum ist er der Messias. Zuerst beobachten, zuerst wahrnehmen und dann diese Feststellung und Entscheidung. Jawohl. Jetzt getrauen wir uns ein Urteil. Nachdem wir diesen Jesus beobachtet haben und von ihm gelernt haben, dann kommen wir zu der Entscheidung, er ist der Messias. Die Frage an uns, an jeden von uns, ist dann ja, haben wir selber auch den Mut, uns mal auf so eine Begegnung mit diesem Jesus einzulassen? Haben wir selber auch den Mut, diesen Jesus mal so zu beobachten? Ja, wie hat er denn eigentlich gelebt? Wie hat Jesus geredet? Wie hat Jesus gehandelt? Und das, was Jesus ja getan hat, hat funktioniert. Es war nicht immer einfach. Er ist nicht überall mit gleichen offenen Armen angenommen worden. Aber letztendlich das, was Jesus gesagt und gelebt hat, konnte umgesetzt werden. Haben wir auch mal den Mut, ja, uns auf dieses Abenteuer Jesus einzulassen, trotz vielleicht unserer theologischen Bedenken? Oder haben wir uns auch den Mut, mal auf dieses Abenteuer mit Jesus einzulassen, auch wenn uns manchmal Christen im Weg stehen? Christen, die uns nicht auf diesen Jesus hinweisen, sondern Christen, die uns vielleicht manchmal eher auf ihre Theologie und ihre Formen und sonst was hinweisen, sagen, das ist wichtig. Und wenn du das erfüllst, kriegst du auch Jesus. Ich weiß, dass Christen da manchmal nicht Hinweiser sind zu Jesus, sondern manchmal auch Wegweiser, die im Weg stehen. Aber haben wir den Mut, uns mal auf diesen Jesus einzulassen, so wie er in den Evangelien beschrieben wird? Und uns dann selber ein Urteil zu fällen, zu sagen, Jesus, du bist der Messias. Jesus, du bist für mich wichtig, weil ich möchte mein Leben verändern. Ich möchte nicht immer so weitermachen wie bisher, sondern ich möchte mein Leben verändern. Und das geht nur, wenn wir bei diesem Jesus lernen. Und ich wünsche uns allen den Mut dazu. Amen.